Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Und wir schauen zurück auf den großen Preis von Japan. Der nächste Sieg von Max Verstappen. Red Bull meldet sich eindrucksvoll zurück. Aber es gibt doch eine ganze Menge zu besprechen. Und das mache ich mit meinem Co-Moderator Dennis Lewandowski. Hi Dennis.
Hallo Kevin und hallo da draußen.
Erstmal die erste Frage, die ich dir stellen muss. Wie hat dir das Rennen gefallen?
Oh, ich bin ganz ehrlich. Ich hoffe, diese Antwort heute gemeinsam mit dir rauszufinden. Es war irgendwie so, ich kann es noch nicht ganz einordnen. Also einerseits durch die Strategiespielchen, die es da doch zuweilen gab, eigentlich am Ende doch recht spannend, aber eine Zeit lang hat sich's irgendwie nicht so angefühlt. Aber in der Retrospektive, glaube ich, war es doch ein ordentliches Rennen.
Dann lass uns doch mal über ein Thema sprechen, was mich jetzt schon so länger beschäftigt. Und zwar der Ground-Effekt und Traditionsrennstrecken. Ich habe irgendwie das Gefühl, man wollte ja durch den Ground-Effekt, als man den vor einigen Jahren eingeführt hat, das Racing verbessern, das Hinterherfahren verbessern. Ich habe immer lautere Zweifel daran, dass das wirklich passiert. Und irgendwie war dieser große Preis von Japan da so eine Bestätigung für an diesem Wochenende auch. Das war jetzt kein wirklicher DRS-Zug, aber die Autos kamen auch teilweise wirklich nicht signifikant näher aneinander ran. Das Einzige, was dann einigen geholfen hat, war ein Boxenstopp, war ein Verbremser. Also, so Stand jetzt, so April 2024, muss ich sagen, so richtig ausgezahlt hat sich der Ground-Effekt in der Formel 1 noch nicht.
Ja, bin ich größtenteils tatsächlich bei dir. Also ich finde, dass da jetzt die große Hoffnung, dass wir jetzt ganz anderes Racing bekommen, die ist auch bei mir ausgeblieben. Was ich allerdings schon bemerkt habe, und ich glaube, da war zumindest jetzt auch das Japan-Rennen teilweise auch ein Indikator, ist, dass man trotzdem vereinzelt, wie ich finde, Überholmanöver an Stellen sieht, die hat es vorher so nicht gegeben. Also zum Beispiel erinnere ich da an die beiden Überholmanöver von Yuki Tsunoda in den Esses. Also zuweilen bieten die Autos schon die Möglichkeit für coole Überholmanöver, aber am Ende des Tages ist es, wie du schon eingangs gesagt hast, zu oft das Thema DRS, was uns dann die Überholmanöver bringt, und dafür braucht es dann am Ende eigentlich auch keine Ground-Effekt-Autos.
Ja, das ist nämlich irgendwie komisch. Ich meine, du hast einerseits recht, weil es gibt Überholmanöver an Stellen, wo es keine Überholmanöver sonst gibt, und mal ist es auch wirklich so, dass sich da eine Lücke schließt, aber ich habe einfach auch das Gefühl, auch dieses Thema Dirty Air zum Beispiel, ja, wir haben das jetzt auch schon wieder gestern gemerkt, fand ich beim Rennen, da gab es eine Szene. Ich glaube, da ist entweder Oscar Piastri hinter Lewis Hamilton oder Lewis Hamilton hinter Oscar Piastri hergefahren. Und einer von den beiden ist an die Box gefahren, ich weiß nicht mehr genau wer. Und du hast sofort gesehen, natürlich hat sich der Hintermann in den Windschatten gestellt, aber sobald der Windschatten quasi gebrochen wurde, ist genau das passiert, was wir bei Alonso und bei Russell gesehen haben, dass als die Dirty Air quasi gebrochen wurde, ist das andere Auto hinten in Schlingern gekommen. Ist dir das auch aufgefallen?
Ehrlicherweise, die Szene habe ich jetzt nicht so präsent im Kopf, aber das Phänomen an sich ist mir auch schon aufgefallen, ja.
Weil ich habe nicht das Gefühl, dass das mit der Dirty Air wirklich gelöst worden ist, weil das war ja eines dieser Kernfaktoren, wo man gesagt hat, so ja, weniger Dirty Air, besseres Hinterherfahren. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt durch die ganzen, diese ganzen Verzierungen hier am Unterboden und also alles sollte ja einfacher werden. Das war ja auch ein Anspruch dessen, was man da gemacht hat. Aber natürlich haben die Ingenieure jetzt nicht mehr das Thema Bartsports und so im Auge, sondern es gibt jetzt diese anderen Themen, diese kleinen Flügelchen, Reflektoren am Diffusor und noch und nöcher, ja. Aber so rein von dem, was ich so sehe in letzter Zeit, und ich meine, vielleicht vertäusche ich mich auch einfach, ja, und vielleicht werdet ihr da draußen jetzt sagen, Mensch, du hast einfach keine Ahnung von Technik, und das stimmt auch. Aber irgendwie lässt mich das Gefühl nicht los, dass einfach Dirty Air fast noch ein gravierendes Thema geworden ist, als es am Ende der alten Fahrzeuggeneration war.
Also ein Punkt, den ich auf jeden Fall unterschreiben würde, ist der, den du gerade sagst, ne? Mit den ganzen Updates und den Entwicklungen über die Jahre. Also die Autos jetzt haben ja nichts mehr mit der ersten Generation dieser Autos zu tun. Du sagst es, ne? Da sind mittlerweile so viele kleine Schächte, kleine Kanäle unter den Autos, die vorher gar nicht da waren. Und ich glaube schon, dass das nicht gerade darin einzahlt, dass das Thema Dirty Air da irgendwie gelöst wird. Also da bin ich soweit bei dir. Ich bin auch absolut kein Ingenieur, der wirklich die Luftströme berechnen oder bemessen kann. Aber auch für mein Gefühl ist es so, dass es mit dem Weg der Updates und mit den Veränderungen am Unterboden, die immer weiter gingen und an den Autos generell, wieder zugenommen hat, ja.
Was ich mich halt auch frage, ist, ob ja grundsätzlich die Autos sich nicht nochmal weitergehend verändern müssten. Ich weiß, das ist jetzt schon eine sehr weitreichende Diskussion und geht noch ein bisschen in die Zukunft rein. Aber ich meine, sie sollen ja 2026 so ein bisschen kleiner werden. Ich habe aber so nach wie vor meine Zweifel daran, dass gerade Traditionsrennstrecken, und da hole ich den Bogen auch wieder zurück von dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass Traditionsrennstrecken mit den Autos der aktuellen Formel-1-Generation gut funktionieren. Die sind zu groß, die sind zu schwer, die sind zu breit. Und irgendwie, wenn ich mir ich hasse sowas ja eigentlich, Dennis, ja. Aber wenn ich mir so ein altes Suzuka-Rennen angucke, mit diesen kleinen Knutschkugeln, die es damals so gab, so 2005 zum Beispiel, dann ist die Qualität so insgesamt, so was ich so wahrnehme, damals besser gewesen. Die Autos sind zu groß. Die sind zu groß für diese Traditionsrennstrecken, weil die, glaube ich, nicht so darauf ausgelegt sind, solch breite Schiffe zu beherbergen, die da noch dann vernünftige Manöver zeigen sollen. Aber es ist einfach so, es kam mir gestern so in den Kopf und ich dachte, wo kann ich es besser besprechen als mit dir hier?
Ja, also die Größe der Fahrzeuge, da hast du absolut einen Punkt. Also ich finde gerade Suzuka, ich bin ja jemand, der Strecken sehr oft auch daran misst, tatsächlich, wie er sie auf den Rennspielen denn findet. Also und ich finde, da nehme ich das schon wahr, dass Suzuka mit den neuen Autos auch eine sehr, sehr schmale Strecke ist, zu teilen. Und die wirken dann einfach wirklich so riesig auf den Strecken, auch in Ungarn oder so, wo du dann halt wirklich kaum Möglichkeiten hast, überhaupt durch die Breite der Strecke da wirklich anzusetzen. Und ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht sogar eins der größten Probleme ist. Und ich blicke jetzt gerade so hier auf meine Vitrinen mit den 1 zu 18 Modellen. Und wenn ich dann da den 2005er Weltmeister Renault neben den aktuellen Alpines sehe, dann selbst bei den 1 zu 18er Modellen, ich weiß jetzt nicht, wie detailgetreu das wirklich dann von der Größe ist, aber wie unterschiedlich die Maße in der Vitrine dann sind, das ist schon der Wahnsinn. Ne? Bei den Alpines reichten die Autos fast zum Ende und beim Renault könntest du noch fast ein zweites reinstellen. Das ist schon Wahnsinn, das stimmt.
Ja, und ich weiß nicht, ob man da nicht mal anpacken sollte, weil gerade so diese Strecken, wo wir uns ja nach sehnen, dass man da dann das gute Racing sieht, weil es eben sonst sehr gemischt ist mit so Stadtkursen, frage ich mich halt, ob das sein kann oder sein darf, wenn zumindest vom reinen Bauchgefühl her und von der Wahrnehmung her ein Rennen in Las Vegas letztes Jahr aufregender war. Und vielleicht war das auch gar nicht so in der Retrospektive als jetzt Suzuka insgesamt, weil das darf es eigentlich nicht sein. Ich finde, du musst die Qualität, die Rennqualität an den Traditionsrennstrecken konservieren und ergänzen durch die Stadtkurse, die du hast. Und wenn du manche Stadtkurse hast, wo du das Gefühl hast, das funktioniert viel, viel besser als auf so einer Rennstrecke wie in Suzuka, Baku ist da auch ein Beispiel für mich, dann läuft irgendwas falsch. Oder?
Ja. Also mir schoss jetzt gerade, wo du Stadtkurse sagtest, sofort Saudi-Arabien in den Kopf. Weil ich muss wirklich sagen, bei all dem, was man natürlich an Saudi-Arabien da kritisieren kann, ich finde wirklich die Rennen und die Strecke echt spannend. Und das ist
Ja.
das, was dann auch so ein bisschen verquer ist, weil man ja eigentlich immer die Traditionsrennstrecken als seine Lieblingsrennstrecken hat. Aber wirklich, das sind Rennen, wo es wirklich spannendes und gutes Racing gibt. Und wenn ich dann an Rennstrecken denke, wie zum Beispiel Ungarn, wie zum Beispiel jetzt auch Suzuka, wo einfach Überholen nicht mehr wirklich so einfach ist und wo auch ohne DRS. Und da erinnere ich auch wenn es mir im Herzen blutet, weil es meine absolute Herzensstrecke ist, an Spa, wo die meisten Überholmanöver dann auch durchs DRS auf der langen Gerade zustande kommen. Ich erinnere da an 2022, wo wir ja gemeinsam da waren, dieser Recovery Drive von Verstappen, wo einfach jede Runde vorbeikam und vor uns auf der Kemmel da einen mit dem DRS-Flügel überholt hat. Da gibt es, glaube ich, wirklich zu tun. Den Einwand von dir, jetzt wo du sagst, ich hatte das Thema so vorher gar nicht ehrlicherweise auf dem Schirm, absolut berechtigt.
Stimmt, Spa, ja. Ist auch noch so ein Beispiel, wo du nicht das Gefühl hast, dass es sich durch diese breiten Schiffe irgendwie verbessert hätte. Wie gesagt, ich tue mich ja auch schwer damit, ich möchte eigentlich nicht so einer derer sein, die sagen, ja, früher war das besser und das. Aber mir ist das gestern einfach aufgefallen, auch als wir die Watchparty gemacht haben, dass wir keinen wirklichen DRS-Zug hatten, sondern dass wir einfach teilweise im Mittelfeld, Dennis, so sehr fixierte Abstände hatten, die so teilweise so über 2 Sekunden, 3 Sekunden waren, später natürlich dann noch viel, viel mehr. Und das war einfach zu viel. Ich fand das war einfach, also vom reinen Racing her, wir hatten zwar ein paar Überholmanöver, wo man sagt, boah, krass, also Respekt, Lando Norris war gut unterwegs und Sergio Perez da in der 130R, das war schon auch mit Mut und so, aber insgesamt fand ich das erschreckend, wie groß die Abstände und stabil die Abstände geblieben sind da gestern in Japan.
Ja, also wir hatten ja den einen Pulk, der zumindest einmal zum Boxenstopp da zusammen reinkam. Aber im Großen und Ganzen, und ich finde, man nimmt das immer gut wahr, wenn man so ein Rennen morgens guckt und noch ein bisschen müde ist. Also es war jetzt kein richtiger Wachmacher, ne? Das und weil einfach vielleicht auch zuweilen die Duelle im Mittelfeld gefehlt haben, die ja sonst eigentlich immer ein bisschen auch die Würze sind, wie ich finde.
Ja, gebe ich dir recht. Nur was kann man ändern? Also was kann man tun? Also für mich, wie gesagt, Autos müssen kleiner werden wieder. Gefühlt werden sie auch effizienter dadurch. Immer, also sie sind schon effizient, klar. Und das neue Motorenreglement macht sie ja noch ein bisschen effizienter. Aber ich glaube, wir müssen echt was. Und ey, ich bin eigentlich totaler Fan dieser Autos. Weil wenn du an der Strecke bist, ich meine, viele von euch meckern ja auch darüber, die Lautstärke ist nicht mehr da, aber du hast gerade Spa gesagt, wenn ihr auf der Kemmel seid beim Start eines Formel-1-Rennens aktuell, diese Wucht, die euch da entgegenkommt, also diese Lawine an Masse, die da kommt, und vielleicht ist auch das wieder das Problem, vielleicht sind die Autos einfach zu massig und da müsste man echt irgendwie ran, also perspektivisch zu sagen, ja, Ground Effect, aber geht der Ground Effect mit kleineren Autos dann genauso, wie das jetzt sein müsste? Ich weiß es nicht, Dennis. Ich weiß es nicht.
Ja, es ist eine schwere Frage. Ich glaube, der Zauber würde in der Einfachheit liegen, aber bei der größten Motorsportart mit den besten Ingenieuren der Welt halt einfachere Autos zu bauen, widerspricht sich dann ja auch leider, ne? Also ich glaube, wenn es je einfacher es wäre, desto weniger dieser Probleme hätten wir. Aber wie weit wäre das dann noch heutzutage wirklich Formel 1?
Das ist eine Frage für euch vielleicht auch. Also wenn ihr da Ideen habt, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Gedanken dazu habt, schreibt sie uns gerne über unsere Social Medias. Es würde uns sehr interessieren. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, über sowas zu diskutieren, aber irgendwie war mir danach und dachte, ich bringe das einfach mal hier rein. Also wenn ihr Gedanken dazu habt, ihr kennt sie, unsere Gruppen, Starting Grid F1 Fans bei Facebook, Starting Grid Fans bei Telegram, die Discord-Gruppe, einfach mal reinschreiben, schreibt uns über Social an. Sehr gerne gehen wir da in die Diskussion mit euch, wollen so eure Gedanken haben. Keine Ahnung, ich fand Japan war da einfach so ein Beispiel dafür, dass man da vielleicht mal drüber diskutieren könnte. Wir machen eine kurze Pause und dann diskutieren wir über Lance Stroll, der sich ein bisschen aufgeregt hat. Und wir müssen, glaube ich, mal die Frage stellen, gerade bei so einem Team, wo die Diskrepanz zwischen zwei Fahrern so auseinandergeht, ob es da nicht mal an der Zeit wäre, Papas Sohn sein zu lassen und jemand anderen da neben Fernando Alonso reinzusetzen. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Japan liegt hinter uns und eine der witzigsten Szenen, die aber gar nicht so witzig waren für den Fahrer selbst wahrscheinlich, Lance Stroll beim Boxenfunk, der sich tierisch aufgeregt hat über den Topspeed auf der Geraden, hat von einer anderen Kategorie gesprochen. Und ich tue mich langsam aber sicher immer schwerer zu sagen, okay, wenn wir über Fahrer wie Logan Sargeant und so sprechen, das werden wir auch noch tun in dieser Ausgabe, haben noch so ein paar Fahrer auf der Liste, über die man, glaube ich, mal diskutieren könnte, um zu schauen, was könnte da passieren, auch perspektivisch für 2025. Dann ist Lance Stroll vielleicht sogar einer dieser Paradebeispiele, muss man sagen, weil, Dennis, wenn man sich das so ansieht, bei Aston Martin geht die Schere ja schon sehr weit auseinander. Also wahrscheinlich so weit wie bei keinem Team, mal abseits von Williams, dass Alonso so stark ist mit dem Auto und Stroll einfach nicht. Also in Q1 ausgeschieden, im Rennen es nicht geschafft mit diesem Auto, mit diesen Updates, die am Auto waren, die ja ganz offensichtlich was gebracht haben, in die Punkte noch zu fahren. Also das ist schon schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich weiß nicht, ob man sich bei Aston Martin einen Gefallen tut. Ja, er ist der Sohn vom Eigentümer, aber irgendwann muss ja auch Papa Stroll mal aufwachen und merken, wenn ich mit dem Team maximalen Erfolg haben möchte, dann ist der Sohn tatsächlich irgendwie ein Hindernis.
Ja, das Thema schwirrt ja schon seit einiger Zeit bei Aston Martin rum. Und ich bin da auch mittlerweile voll der Meinung, dass ich da was tun muss. Fernando Alonso zeigt ihm jetzt einfach die Grenzen auf. Und ich glaube auch, dass das mit einer der Gründe ist, warum dann auch solche Ausraster am Funk kommen. Und ich habe schon zu unserem Social-Media-Guru Sascha Riefe scherzhaft geschrieben, so ungefähr ist das, wenn sich mein 4-jähriger Sohn irgendwo stößt und mir dann erklären will, warum er sich wehgetan hat, verheult. So klang das am Funk. Und die Ergebnisse sprechen da einfach Bände. Fernando Alonso punktet mit dem Auto. Es ist einfach, Fernando Alonso hat zwar gesagt, es ist nur das 5-beste Auto, das glaube ich ihm auch, aber es ist eben das 5-beste Auto mit Abstand eigentlich. Und wenn Lance Stroll es da nicht schafft, diese sicheren Punkte eigentlich momentan reinzufahren, ist das einfach ein Zeichen dafür, dass der Qualitätsunterschied zwischen einem Top-Fahrer wie Fernando Alonso und ihm dann doch sehr, sehr groß ist. Und die Frage ist, wie lange kann oder will sein Papa auch noch die Hand drüber halten? Ich befürchte, solange er der Hauptanteilseigner am Team ist, wird auch Lance Stroll fahren. Mir fehlt einfach die Fantasie, dass Lawrence Stroll seinen Sohn da irgendwie entlässt oder ihn da irgendwie in ein anderes Projekt schickt oder so. Ich glaube, da braucht es wirklich erst einen Teamkauf, damit Lance Stroll aus dem Cockpit kommt. Aber es zeichnet sich einfach immer mehr ab, dass ihm da die Qualität fehlt. Nicht die Qualität als Formel-1-Fahrer, die würde ich ihm gar nicht absprechen. Ich glaube schon, dass er das Auto gut bewegen kann und auch da in der Formel 1 relativ gut mithalten kann. Aber wenn du dass die Ambition hast, die Aston Martin hat, wir möchten vorne mitfahren, wir möchten vielleicht sogar Weltmeister werden. Ab dem Punkt ist ein Lance Stroll meiner Meinung nach einfach nicht mehr zu halten. Oder wie siehst du das?
Also für mich auch genau das Gleiche. Es ist nicht zu erklären, wie ein Team wie Aston Martin, das so hohe Ansprüche anmeldet, nicht in der Lage ist, diese Ansprüche auch in die Tat umzusetzen, weil man einfach ein Fahrer hat, der natürlich über den Dingen schwebt, wie Fernando Alonso, und das ist ja auch völlig richtig und wäre ja auch schlimm, wenn das nicht der Fall wäre, also wo wäre das Team denn dann? Aber dann hast du einen Fahrer wie Lance Stroll, der teilweise einfach super demotiviert wirkt, der lustlos wirkt und der dann auch noch die Updates irgendwie nicht hinbekommt, sodass man da irgendwie so hinterherfährt ohne Not, weil es kann eigentlich nicht sein, und das muss man aus Aston Martin Sicht auch so kritisch betrachten, finde ich, dass ein Yuki Tsunoda erneut in die Punkte gefahren ist, dass ein Nico Hülkenberg vor Lance Stroll ins Ziel gekommen ist. Also das sind so Sachen, bei anderen Teams wäre da schon lange mal die Keule gekommen, und Mike Krack stellt sich halt hin und findet Ausreden nach Ausreden nach Ausreden für Lance Stroll oder für den Lance, wo ich mich frage, so, wie geht das? Also wie ist das möglich? Und ganz ehrlich, also mein Vater, der hätte mich auch irgendwann in Scheffel gestellt und gesagt, Junge, bring mal Leistung jetzt hier. Also verstehe ich auch Papa Stroll nicht, Lawrence. Es ist doch eine Leistungsgesellschaft am Ende des Tages. Und das kann ja nicht sein, dass er da seinem Sohn zwar so eine Art Hobby-Cockpit gibt, aber so wird er den Ansprüchen, die er ja selbst auch an das Team stellt, ja, Future World Championship Team, ja, das wird niemals passieren. Also nur mit 50% Team kommst du halt nicht zur Weltmeisterschaft.
Ey, absolut nicht. Wenn es dann hinterher um Strategien und etc. geht, da wäre Lance Stroll ja komplett raus, ne? Und ein Punkt, den du gerade öffnest, der mich auch wirklich immer bei jeder, wo ich Mike Krack auf einer Art bewundere, weil er es immer wieder schafft, sich davor vor Lance Stroll zu stellen, aber die halt wirklich dann immer eine Komik hat, die ich nicht beschreiben kann, wenn er versucht, da irgendwie zu beschreiben, warum jetzt gerade Lance an dem Tag nicht das rausgeholt hat aus dem Auto und warum Lance eigentlich gar nicht schuld dran ist, die ganze Welt, alle anderen 19 Fahrer und die Rennstrecke, alles andere, aber nicht Lance Stroll. Und ja, das wirkt einfach auch unprofessionell, wie ich finde, weil ich glaube schon, dass man darüber reden muss, wenn irgendwo was nicht gut läuft. Meine Frage, die ich mir halt immer stelle, und da komme ich mittlerweile für mich persönlich immer mehr auf das Ergebnis, dass es das Zweite ist, macht Lawrence Stroll die Formel 1 erstens, um erfolgreich zu sein mit dem Hauptanspruch, oder zweitens für seinen Sohn? Und wenn ich die Entscheidung sehe, die er bis jetzt trifft, und auch die Jahre, die Lance da jetzt fährt, glaube ich immer mehr, dass es tatsächlich vielleicht eher sogar Punkt 2 ist. Weil anders kann ich mir nicht erklären, dass man da noch gar nicht irgendwie rangeht an das Thema. Und du hast gerade einen Namen in den Ring geworfen, der würde sich voll in Zukunft anbieten. Das wäre tatsächlich Yuki Tsunoda, wie ich finde, mit dem Honda-Deal. Und der jetzt zumindest Leistung, die er aktuell erbringt, wäre er zum Beispiel, glaube ich, so eine Nummer 2, die da sehr solide punkten würde. Aber Lance Stroll, wie gesagt, wenn du ein Future World Championship Team sein wirst, wirst du das nicht mit Lance Stroll. Da bin ich, das würde ich heute fest unterschreiben.
Ja, Tsunoda wird ja eh schon mit dem Team irgendwie in Verbindung gebracht, wenn ja Honda 2026 da Werksteam sein soll. Der Tiger-Trojan hat mir bei Instagram geschrieben und bringt Nico Hülkenberg ins Spiel als einen Nachfolger für Lance Stroll. Die Frage ist ja auch, braucht man auch einen Nachfolger für Fernando Alonso? Aber wir gehen erstmal davon aus, also ich gehe auch davon aus, dass er bei Aston Martin bleibt. Das ist gerade sehr großer Vertragspoker von Fernando Alonso ist und er nochmal den ganz großen Deal anstrebt, und bei Aston Martin wird man bereit sein, ihm das Geld auch zu geben. Man sieht, wie wichtig der für das Team ist. Nico Hülkenberg,
Ja.
der war schon mal da, ja, damals bei Racing Point Force India, wie sie alle hießen, die Teams, und dann ja auch als Ersatzmann in der Corona-Pandemie ist er ja auch in Aston Martin gestiegen, auch sehr erfolgreich. Nun weiß ich nicht, ob Nico Hülkenberg per se der Richtige dafür ist. So rein vom Fahrerischen, ja, also schon, ja. Nur ein Teil von mir denkt, wenn man da jetzt neben Alonso einen Hülkenberg setzt, ist das jetzt kein zukunftsgewandtes Team. Also natürlich kann Nico Hülkenberg noch viele Jahre Formel 1 fahren und auch auf einem angemessenen Niveau Formel 1 fahren. Das zeigt er ja gerade auch. Aber sollte man dann nicht vielleicht besser auf einen Jungen setzen, der das Talent mitbringt? Also, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hülkenberg ist super, hypertalentiert. Ja, hypertalentiert. Talentiert. Aber er ist eben auch kein Mann, wo du sagst, der ist in 5 Jahren theoretisch noch da. Weil du musst ja, also meiner Meinung nach, müsste man den nächsten Platz neben Fernando Alonso, und da finde ich Yuki Tsunoda eine sehr interessante Variante, mit einem besetzen, der perspektivisch der nächste Leader im Team ist, der auch ein paar Jahre länger da ist, als nur zu wissen, okay, 2, 3 Jahre noch. So, eigentlich bräuchte man einen, wo man weiß, der ist in 5 Jahren auch noch theoretisch da. Also Hülkenberg, ja, und dann irgendwie auch wieder, nee.
Ja, ich für meinen Teil halte es auch immer für sinnig, in die Zukunft zu blicken. Und Nico Hülkenberg, der hat für mich auf jeden Fall den Speed, das auch für so ein Team wie Aston Martin zu fahren, absolut. Aber mit ihm und Fernando Alonso wären da natürlich schon zwei Kollegen des älteren Segments. Dann im Auto. Und ich denke schon, und es zeigt sich ja auch momentan immer wieder, dass die Jungen mittlerweile wirklich gut ausgebildet sind, mittlerweile schnell auch auf Pace sein können. Oscar Piastri zeigt das, der sammelt Punkte um Punkte in McLaren, auch wenn es noch nicht ganz reicht, um Lando Norris da anzugreifen. Aber und da denke ich schon, dass sich Aston Martin da mehr einen Gefallen mit tun würde, einen jungen Fahrer, der vielleicht dann auch wirklich von Alonso noch lernen kann, wobei die Frage ist, inwieweit Alonso wirklich was von seinen Tricks verraten möchte, solange er noch gegen den Kollegen dann fährt.
Erinnert dich doch mal an seinen Einstieg bei Renault, als er das letzte Mal zu Renault gekommen ist und sagte, er ist auch da, um was zurückzugeben. Er ist auch da, um zu helfen. Ja, damals war übrigens ein gewisser Guan Yu Zhou noch Renault Junior Fahrer. Hat er nicht viel von an Guan Yu Zhou gegeben.
Nein. Ja gut, er hat ja Oscar Piastri geholfen, zu McLaren zu kommen. Vielleicht kann man das als das dann als Punkt nehmen. Aber ja, also um das abzuschließen, Nico Hülkenberg sicher vom Speed her eine Option. Ich würde aber schon favorisieren, dass man da ein junges Gesicht reinsetzt. Vielleicht auch eins, mit dem man dann in die Zukunft gehen kann und da vielleicht auch ein bisschen die Fans abholt, weil Aston Martin für mich immer noch das Problem hat. Und das fällt mir dann tatsächlich schwer. Ich glaube, Fernando Alonso hätte zu jedem anderen Team wechseln können und meine Liebe zu ihm wäre absolut ungebrochen gewesen. Ich muss allerdings sagen, dieses Aston Martin Team, mich persönlich holt das so gar nicht ab. Ich freue mich über jeden Punkt, den Alonso einfährt. Ich würde mich freuen, wenn er auch endlich den Sieg holt, den er sich so lange schon wünscht. Aber dieses Team gibt mir halt nichts. Und vielleicht kann man dann auch mit einem jungen, sympathischen Fahrer da auch ein bisschen was rausholen auf der Sympathieebene.
Felipe Drugovic wird das nicht sein übrigens. Das glaube ich nicht.
Das ist sicher? Ach so, okay.
Ja,
würde ich auch nicht sehen. Ja.
Also sehe ich nicht. Also das ist nicht sicher.
Okay, aber, ich dachte, es gibt jetzt irgendwie gerade eine Info oder so.
Nein, erstmal sehe ich ihn nicht als den sympathischen jungen Fahrer. Und zweitens glaube ich nicht, dass der jemals Formel 1 fahren wird. Also, da muss schon viel zusammenkommen. Ja, du, ich tatsächlich diese Tsunoda-Nummer, der Tsunoda, da sprechen wir auch noch, über den sprechen wir auch noch heute. Der entwickelt gerade ein sehr, sehr interessantes Charisma. Und ich glaube, das könnte was werden, wenn Honda dann 2026 da einsteigt. Vielleicht tatsächlich Tsunoda als den zu haben, der in Zukunft da auch den Ton angeben kann, wenn er sich so weiterentwickelt. Ja, und ansonsten ist da ja nicht so viel. Ne? Ich meine, so klar, du könntest Sainz ist ja auch noch nicht so alt, ja, und mit dem kannst du auch noch was aufbauen. Den kannst du natürlich mit Geld zuschmeißen, dass der kommt. Die meisten Fahrer musst du ja schon fast mit Geld zuschmeißen, dass sie kommen wahrscheinlich, weil die schon gute Verträge haben. Auch die beiden Alpine-Jungs werden sicherlich hochdotierte Verträge haben bei Alpine. So, dass du die dann da wegbekommst. Und im Nachwuchsbereich, also in der Formel 2, ist da jetzt auch keiner, wo man sagt so, boah, krass, es ist das Übertalent, jetzt mal außerhalb derer, die in Junior-Teams stecken, wie Olli Berman bei Ferrari und Kimi Antonelli bei Mercedes, wo man dann sagen kann, ja, okay, die kann man ziehen. Ja, und da kann man sagen, boah, ja, die nehmen wir jetzt auf jeden Fall. Also, ja. Muss noch gebacken werden.
Ich weiß ja auch nicht, inwieweit Aston Martin überhaupt wirklich großartig ein Jugendprogramm hat. Das müsste ja,
die haben wohl die haben wohl doch hier zu Null, sag ich schon, Drugovic ist da ja drin. Ja. Stoffelfahrt. Ja, der wäre doch einer. Charismatisch, jung und frisch und
absolut.
Ja, genauso blass wie das ganze Team.
Aber ich wollte gerade sagen, als Fernando Alonso nach Aston Martin gekommen ist, hat der wahrscheinlich wieder jedes Trauma der letzten Jahre hat sich da bei ihm wieder eröffnet. Ne?
Naja, halten wir fest, Lance Stroll darf erstmal weiter rumstümpern und darf weiter rummeckern und weiter zu schlechte Ergebnisse einfahren für das, was das Auto eigentlich leistet. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann stellen wir uns die Frage, wie lange soll das noch gut gehen? Ja, und was meinen wir damit? Wir meinen natürlich Logan Sargeant. Wir meinen natürlich auch Guan Yu Zhou. Wir meinen natürlich auch Valtteri Bottas. So, wie lange soll das noch gut gehen? Wie lange kann man die noch mitschleppen? Und muss man da reagieren? Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr hört weiterhin Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, begrüßen euch nach wie vor zur Analyse, zur Rückschau oder auch zur breiteren Übersicht nach dem großen Preis von Japan. Und wir kommen jetzt zu ein paar Sorgenkindern, die an diesem Wochenende auch wieder gezeigt haben, ja, da müssen wir uns die Frage stellen, wie lang soll das noch gut gehen? Und das zieht sich tatsächlich von den Plätzen 14 bis 18. Naja, bei Esteban Ocon und Pierre Gasly würde ich jetzt tatsächlich sagen, fahrerisch sind die schon fähig, Formel 1 zu fahren und sollen das auch tun. Ja, also ich glaube, nur da müssen wir über Alpine gleich noch sprechen, über das gesamte Team. Ja, da freut sich Dennis jetzt schon drauf. denn über den ersten, über den wir sprechen müssen, das ist in der Tat Logan Sargeant. Mir gehen die Argumente aus, zu sagen, ja, der Sargeant, den sollte man noch ein Rennen weiter reinsetzen. Es gab ja das Gerücht von Ralf Schumacher, dass er einen Vertrag hat, der von Rennen zu Rennen geht. Das wurde ja mittlerweile auch widerlegt, beziehungsweise dementiert und soll nicht stimmen. Vielleicht wäre es besser, kann man ihn schnell rauswerfen, wenn es dann wirklich extrem nervig wird. Was mich so ein bisschen ärgert ist, gestern, der war ja gar nicht so schlecht unterwegs. Das war ja prinzipiell vollkommen in Ordnung. Und plötzlich fährt er da neben die Strecke so ohne Not. Und ja, ich weiß nicht. Ich bin mittlerweile immer mehr der Meinung, dass man Logan Sargeant von seinen Leiden erlösen sollte und sagen sollte, gut, machst du den Botschafter hier, ne, für den amerikanischen Markt und so. Und wir setzen dann anderen rein. Also ich weiß auch nicht, ob man ihm einen Gefallen tut, ihn da so weiter mitzuziehen.
Ja, er wirkt einfach meiner Meinung nach mental gar nicht mehr fähig oder bereit für die Formel 1. Also das ist ja so, er hat immer mal wieder diese guten Momente, wo man auch denkt, boah, der kann ja doch was. Und aber immer darauf folgend hast du dann immer wirklich so eine Kuriosität, irgendeinen Crash oder irgendeinen Ausritt. Und das war ja jetzt auch in Suzuka so, er fuhr, du hast es gerade gesagt, er fuhr ohne Not vor den Alpines, ein gutes Rennen und wirklich dann an einer Stelle, wo du mal den einen oder anderen Ausritt mit dem Hinterrad hast, aber der fährt ja wirklich fast gerade auf die Wand zu. Und das sind dann wieder die Momente, wo einfach immer klarer wird, dass Logan Sargeant wahrscheinlich auch mit dem Druck gar nicht umgehen kann. Wir haben ja vor ein paar Wochen drüber gesprochen, als das Australien-Rennen war. Und ich bleibe auch dabei, dieser Moment war für mich der absolute Sargnagel in der Karriere von Logan Sargeant. Und auch wenn man natürlich versucht hat, seinen Crash im freien Training auf alles andere zu schieben, außer die Situation, die wir da in der vorletzten Woche hatten in Australien, ich glaube einfach, dass das mitschwingt. Und kein normaler Mensch, glaube ich, wäre so abgebrüht und dann auch nicht Logan Sargeant, der ja erstens dafür bekannt ist, sehr, sehr ein Gefühlsmensch zu sein, der generell auch relativ unsicher wirkt. Ich glaube, keiner kann das verpacken, was er da erlebt hat in Australien, dass man das Auto wegnimmt, ihn danach dann noch in das geflickte Auto setzt mit dem reparierten Chassis. Und dann kam es, wie es kommen musste. Er baut den Crash, er plankt das Ding ein im freien Training. Macht dann eigentlich, finde ich, einen guten Recovery-Drive im Rennen. Wirkt da wirklich solide, wo ich selbst noch ein paar Minuten vorher gesagt hätte, boah, ja, ganz ehrlich, hat er sich ja doch wohl erholt davon und macht das gut. Ja, und dann kommt die gelbe Flagge und Logan steht im Kiesbett und also mir gehen auch die Argumente aus und ich glaube, wie du, man tut ihm da einfach keinen Gefallen, mit ihm da jetzt noch weiterfahren zu lassen, weil er sich da auch einfach immer mehr zu teilen halt auch blamiert und das tut auch seinem Antlitz und seiner Vita dann am Ende nicht gut.
Das ist es nämlich, ne? Wenn du da noch diesen Crash dazu rechnest, dann wird das langsam einfach zu viel und es verändert sich auch nichts, ne? Das ist das Problem. Man hat nicht das Gefühl, dass jetzt über den Winter hinaus, man hat ja auch propagiert, man wollte ihm irgendwie Sicherheit geben, dass diese Sicherheit größer geworden ist. Auch wenn James Fowles bei Peter Hardenacke, bei Sky sehr angepisst war, glaube ich, über die sehr kritischen Nachfragen auch in Richtung Logan Sargeant. Aber ich denke, die muss man sich einfach gefallen lassen. Ich glaube, das, was Sargeant rettet, Dennis, ist einfach, dass es keine Alternative gibt aktuell auf dem Markt, wo man sagt, das ist jetzt. Der ist da, der ist bereit, der kann und der würde sofort einsteigen können und das Team nach vorne bringen können. Ich glaube, das ist der einzige Grund nur noch, warum Logan Sargeant überhaupt noch Formel 1 fährt.
Ja, wenn man so drüber nachdenkt, ich überlege gerade. Nee, also wirklich jemanden, der ausgereift wäre, gibt es tatsächlich nicht. Ne? Also du, nee. Und selbst die potenziellen potenziellen Formel 2 Fahrer, also die Fahrer, die potenziell für die Formel 1 in Frage kommen, sind alle bei anderen Teams im Junior-Kontrakt, ne? Also, ja. Nee, das mag sein, dass das vielleicht der einzige Grund ist, warum Williams da, vielleicht holt man ja Nick de Vries zurück.
Na, nein. zwei weitere, über die man, glaube ich, mal diskutieren muss und ich glaube, die nach der Saison auch Feierabend haben werden. Zumindest bei diesem Team, bei Sauber, sind Valtteri Bottas und Guanyu Zhou. Also unabhängig davon, dass man wieder bei den Boxenstops so Probleme hatte und Guanyu Zhou natürlich ausgeschieden ist wegen dem Getriebeschaden. Ich meine, Zhou qualifiziert sich als Letzter, Bottas qualifiziert sich gut auf Platz 13, kommt am Ende auf Platz 14 ins Ziel. Aber auch da, wir diskutieren ja so häufig darüber, dass in diesem Sauber mehr drin ist als das, was diese beiden Fahrer da rausholen. Und ich denke tatsächlich, es kristallisiert sich immer mehr heraus. Und ich freue mich für Guanyu Zhou, dass er in China sein erstes Heimrennen fahren darf, als erster Chinese dort auch fahren wird. Kriegt da sehr viel Aufmerksamkeit. Und für Valtteri Bottas ist es einfach vorbei. Ja, also das ist nett und das ist cool und freaky, wie er so drauf ist und so. Aber das reicht einfach nicht aus. Und ich glaube auch, dass das nicht der Anspruch von Sauber, von Audi sein kann, auch für nächste Saison nicht da schon zwei Leute drin sitzen zu haben, die das Team wirklich nach vorne bringen. Weil das, ich kann mir halt auch nicht so vorstellen, ich meine, wenn du jetzt mal Alpine abrechnest, wenn die mal irgendwann wieder in die Form kommen, Haas ist besser dieses Jahr. Also da bewegt sich Sauber ja ganz klar in Richtung letzter Platz in der Konstrukteurs-WM, weil auch ein Albon wird irgendwann mal Punkte holen und dann stehst du halt da. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es geil ist für Audi, wenn du jetzt zwei Jahre in Folge nochmal irgendwie letzter wirst in der Konstrukteurswertung und dann kommt Audi und dann hoffen alle irgendwie, dass der Messias antritt und man plötzlich im oberen Mittelfeld fährt. So einfach wird es dann ja auch nicht sein. Also ja, auch da muss man sich die Frage stellen, wie lange soll das noch gut gehen bei Sauber?
Ich glaube, es ist essentiell und wichtig, dass Sauber nächstes Jahr die Fahrerpaarung stellt, die dann auch mit 2026 in Audi übergeht. Alles andere wäre meiner Meinung nach schon fast töricht. Entsprechend Bottas und Guanyu Zhou auf jeden Fall on risk. Guanyu Zhou in der Qualifikation als letzter hinter Logan Sargeant, hinter den wirklich schwachen Alpines. Das ist schon ein Statement. Und Valtteri Bottas konnte zumindest in der Qualifikation halbwegs überzeugen. Ich frage mich halt immer noch zwischendurch zumindest bei, wo hätte es da hingehen können, wenn die wirklich die Boxenstops nicht immer vergeigen. Es ist echt krass, ne? Also, dass jetzt das vierte Rennen in Folge ist, wo die Jungs in Grün da Ewigkeiten an der Box stehen. Das ist schon wirklich ganz, ganz schlechtes Kino. Und da wäre jetzt die Frage vielleicht für mich gewesen, wo hätte ein Valtteri Bottas da noch hingekonnt? Aber im Großen und Ganzen sehe ich auch bei Valtteri Bottas nicht, dass er da für ein Audi-Cockpit in Frage kommt. Von der Optik her würde ich sagen, der wird perfekt ins Nesca-Segment passen.
Ja.
Ja. Das wäre voll sein,
absolut.
Also wenn er mich nicht, ich hätte vor der Saison, hätte ich ihm echt von beiden eher das Potenzial gegeben, vom Fahrerischen her bei Audi zu landen, aber das, was er bis jetzt diese Saison zeigt, spricht da absolut null für. Und wenn da nicht wirklich noch der Turnaround kommt, den ich immer weniger persönlich sehe, den ich ihm eigentlich immer zugetraut habe, aber den ich wirklich immer weniger sehe, kann die richtige Entscheidung für Sauber eigentlich nur bedeuten, nächstes Jahr ohne beide weiterzumachen.
Ja, bin ich zu 100% bei dir. Und dann ist auch natürlich da die Frage, wer? Also Top-Favoriten für mich sind Carlos Sainz und Nico Hülkenberg. Und da kannst du natürlich fragen, ist das jetzt was Zukunftsgewandtes? Ich glaube allerdings, dass es jetzt da anders als bei Aston Martin so ist, dass du dieses Team ja noch aufbauen musst, auch dieses ganze Audi-Projekt aufbauen musst. Und da ist es, glaube ich, besser, wenn du zwei sehr erfahrene Leute hast, die schon auch in Top-Teams gearbeitet haben. Nico Hülkenberg bringt natürlich als deutscher Fahrer noch was Wichtiges mit. Glaube ich, auch für den Audi-Konzern ist trotzdem noch in der Lage, gute Leistungen zu bringen. Und Carlos Sainz Junior, durch diese Verbindung, die Carlos Sainz Senior zu Audi hat, glaube ich, auch ein super, super interessanter Mann. Die Frage ist halt nur, wenn du weißt, dass du für 2025 erstmal den Schritt zurück machst, um dann 2026 Teil des Audi-Werksteams zu sein, ob das attraktiv genug ist für Carlos Sainz, der ja gerade wohl auch Optionen hat, zumindest hofft er das, bei Mercedes oder gar bei Red Bull unterzukommen. Also bei Red Bull halte ich es für nahezu ausgeschlossen, dass er unterkommen wird. Bei Mercedes würde ich ihm doch noch eine Chance einrechnen, aber dann wäre sauber Audi schon die beste Variante. Also das sind so meine Top-Favoriten auf dieses Cockpit. Welche hast du so im Kopf?
Also ja, Carlos Sainz mutiert ja gerade wirklich zum heißesten Eisen für die Silly Season, weil er einfach keinen Vertrag hat fürs nächste Jahr und momentan mit Superleistungen da von sich reden macht. Ich persönlich halte die Konstellation, die du gerade gesagt hast, Sainz-Hülkenberg eigentlich für fast schon ideal, weil man hat einmal mit Nico Hülkenberg jemand, der natürlich die als Deutscher da auch als Werbegesicht fungieren kann. Man hat mit Carlos Sainz jemanden, der für Top-Teams schon gefahren ist, im Kosmos von mehreren Werksteams schon gearbeitet hat. Da sehe ich prinzipiell nicht viele, die da momentan frei wären, die da besser für geeignet wären. Von daher glaube ich, wäre das schon beim aktuellen Fahrermarkt fast die Ideallösung. Wie gesagt, ob Carlos Sainz das mitmacht, jetzt gerade, wo er wirklich viel zeigt und vielleicht das ein oder andere Angebot auf den Tisch kriegt, das wird sich wahrscheinlich dann erst sehr spät zeigen. Die Frage ist, wie lange kann Sauber warten? Weil ich glaube schon, dass Carlos Sainz wirklich erst dort unterschreiben würde, wenn sich echt alle anderen Türen geschlossen haben. Ich würde dann vielleicht tatsächlich noch die Alpine-Jungs reinwerfen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die aktuell nicht zufrieden bei Alpine sind und sich vielleicht da umgucken würden. Und da würde ich beide sind ja einfach vom Speed her relativ gleich, da würde ich beide als potenziellen Kandidaten schon sehen. Ja, ansonsten, wenn ich jetzt so die Liste der Fahrer durchgucke, sollte es das eigentlich schon auch gewesen sein an wirklichen Kandidaten, zumindest aus der aktiven Formel 1, oder? Oder übersehe ich da jemanden?
Nö, übersiehst du nicht. Ich würde dir nur widersprechen. Ich glaube, die beiden Alpine-Jungs bleiben genau da, weil die müssen den Karren aus dem Dreck ziehen nächstes Jahr. Ich glaube, da kommen sie auch in der öffentlichen Darstellung nicht raus, dass man da, glaube ich, nichts anderes als eine Vertragsverlängerung erklären kann, auch für Alpine selbst. Und das ist so das nächste Team, wo wir noch kurz drüber reden müssen. Wie lange soll das noch gut gehen? Führungslos, ideenlos, ratlos, speedlos, chancenlos, gar nichts los bei Alpine.
Absolut gar nichts los. Ich hatte es, glaube ich, als Kommentar unter euren Livestream von gestern nach dem Rennen. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass Alpine in dieser Saison einmal ein Auto überholt hat aus eigener Kraft. Wirklich nicht. Man müsste da wahrscheinlich mal die Statistiken wälzen, aber ich glaube wirklich, die haben noch nicht ein Überholmanöver gesetzt. Und das, was wir dieses Wochenende zu sehen bekommen haben, und ich bete wirklich, dass dieser Downforce, dass diese fehlenden Downforce-Punkte durch den Crash da wirklich mitgespielt haben und das nicht nur eine fadenscheinige Ausrede ist, das war ja wirklich zum Weinen, wenn du es wie ich für Alpine hältst, ne? Also die sind ja in einem durchgereicht worden. Ich erinnere mich da an die Stelle, wo Esteban Ocon plötzlich auf einmal auf 11 oder 12 vorgefahren ist, während die alle aus der Box kamen. Und ich dachte, oh, passiert jetzt das Wunder? Und dann wird der da durchgereicht, chancenlos. Und ja, mittlerweile ist, also das war jetzt echt der absolute Tiefpunkt für mich, dieses Rennen, wo ich mich dann auch wirklich frage, ich war eigentlich immer davon überzeugt, dass Renault auf jeden Fall ins Jahr 2026 geht, weil man ja auch einen Motor entwickelt, weil man da auch mit am Tisch sitzt bei dem Reglements. Aber mittlerweile steigt bei mir wirklich die Angst, dass Renault da jetzt echt den Stecker zieht. Ne? Der Christian Nimmerfull hat ja heute Morgen eine sehr lesenswerte Kolumne über das Thema veröffentlicht. Und da fehlt es einfach momentan an allem. Ich kann mich einfach auch als Riesenfan dieses Teams mit dem Teamchef, mit Bruno Fammer, einfach null identifizieren. Der gibt mir so wirklich nichts. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jemand ist, der in der Fabrik die Leute dazu bringt, wirklich nochmal über ihre Grenzen zu gehen und alles da rauszugeben. Also wirkt für mich null motivierend. Es verlassen scharenweise Leute das Team. Christian Nimmervoll hat es da auch passend geschrieben. Wir haben momentan so viele Gerüchte über Fahrer, über Ingenieure, über vakante Stellen und keiner wird in irgendeinem Gerücht mal Richtung Alpine geschrieben, weil das einfach null Option anscheinend momentan für jemanden aus der Formel 1 ist, nach Alpine zu gehen. Und da frage ich mich wirklich, wie soll das weitergehen? Ich hoffe wirklich inständig drauf, dass da die Updates kommen und dass man zumindest jetzt erstmal aus dem Teil des Feldes rauskommt, wo man gerade ist. Ich mache mir wirklich Sorgen. Das, was du gerade sagtest, beruhigt mich jetzt zu teilen sogar ein bisschen. Ich mache mir wirklich Sorgen, dass Esteban Ocon und Pierre Gasly da irgendwann, weiß nicht, die Schnauze voll haben und sagen, ich gehe woanders hin. Ich weiß nicht. Also es scheint momentan wirklich, dass man an der tiefsten Talsohle ist. Und der Berg, den man erklimmen muss, der ist sehr, sehr steil, sehr, sehr steinig. Und ob man das dann noch schafft, boah, ich weiß nicht, wie. Du hast ja schon im Livestream gestern so ein bisschen was dazu gesagt. Wie schätzt du das aktuell ein? Siehst du da überhaupt noch Hoffnungsschimmer für Alpine?
Nein. Nein. Also nicht für jetzt, nicht für hier. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was sich verändern muss. Muss wahrscheinlich ein neuer Teamchef her, der einfach mehr hergibt auch, der mehr darstellt auch. Und ich glaube, an den Fahrern liegt es nicht primär. Die sind schon gut. Die sind auch vom Niveau her das, was Alpine, glaube ich, im besten Fall kriegen kann. Ansonsten braucht es einfach irgendwie Updates, Erfolgserlebnisse in der Hoffnung, dass die Ergebnisse sich zumindest mittelfristig diese Saison ändern. Weil ich glaube, sonst wird es schwer. Also wenn sie jetzt wirklich Letzter werden in der Konstrukteurswertung, wovon ich nicht ausgehe, also die werden schon Punkte sammeln, spätestens in der zweiten Saisonhälfte, glaube ich, wenn da mal ein paar Updates kommen. Aber nehmen wir mal diesen Super-GAU an, dann das wäre schon hochgradig peinlich, das darf nicht passieren. Aber ich sehe jetzt aktuell auch nicht, und man hat es ja auch gesehen, dann erzählen sie was von Schaden am Auto, nachdem sich die beiden Teamkollegen mal wieder in die Haare bekommen haben, dass die Rennpace deswegen so schlecht war. Aber das geht so nicht. Also es ist furchtbar, es ist grauenvoll, es ist peinlich, ich habe gar keine Worte dafür. Also schämt sich ja schon fast für Alpine.
Ja, ich mir fehlt es mittlerweile auch. Also ich war in den letzten Wochen immer noch voll Hoffnung und dann als Ocon in Q2 reingekommen ist, wo ich mir echt dachte, wow, Da passiert jetzt zumindest was und dann so ein Rennen. Und ganz bezeichnend fand ich für mich privat, ich war am Samstag noch einkaufen, hatte mein Alpine-Shirt an und dann begegnete mir da jemand im Einkaufsladen mit einem Mercedes-T-Shirt und der hat mich wirklich so ein bisschen mitleidig angeguckt und dann sich dann zu seiner Freundin gedreht und ihr lachend irgendwas gesagt. Also ich schätze mal, das tat schon echt weh.
Jetzt wird er schon ausgelacht in der Öffentlichkeit. Mann. Gut, dann wollen wir dich mal erlösen jetzt hier von diesem Thema. mit einem letzten Take schließen wir gleich diesen Podcast ab. Da schauen wir nochmal auf einen besonderen Gewinner des Wochenendes. Eigentlich einen besonderen Gewinner der letzten Wochen. Yuki Tsunoda, der nicht nur Daniel Ricciardo wieder geschlagen hat, sondern auch Punkte gesammelt hat für die Racing Bulls und damit Werbung für sich gemacht hat, für eine Zukunft in der Formel 1, vielleicht sogar bei Red Bull Racing. Bleibt dran, gleich geht's weiter. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und wir kommen zu einem Mann, der in den letzten Wochen so richtig auf sich aufmerksam gemacht hat, und zwar Yuki Tsunoda. Also sehr, sehr stark, was er da gezeigt hat, schon wieder in Japan. Punkte gesammelt für die Racing Bulls, den Teamkollegen geschlagen, schon in der Qualifikation, auch wenn es knapp war. Aber immerhin hat er es getan und man hat das Gefühl, dass dieses kleine Schluckäufchen, was er noch hatte im Bahrain nach dem Rennen, erinnert euch, diese kleine Aktion gegen Daniel Ricciardo, nachdem er unzufrieden war darüber, dass die Teamorder ausgesprochen wurde. Jetzt wirkt er tatsächlich schon viel, viel erwachsener, viel, viel klarer im Kopf, auch einfach auf der Strecke, fokussiert, voll drauf. Also Yuki Tsunoda ist für mich aktuell einer der Fahrer der Saison.
Also Yuki Tsunoda, nachdem man in Bahrain ja noch wirklich mit dem Kopf geschüttelt hat, auch diese Geschichte nach dem Rennen mit Daniel Ricciardo, Wirklich jetzt die letzten Rennen echt das super gemacht, sich fokussiert. Ich finde, er wirkt auch einfach lockerer momentan, gereifter. Und da kann man echt nur den Hut vorziehen. Und ich glaube, dass es ihm auch gut tut, dass es auch jetzt gerade vor heimischem Publikum mit den zwei Überholmanövern, ich glaube, gegen Gasly und Magnussen außen in den SS, toll, hat wirklich dann auch Spaß gemacht, ihm dazu zu sehen. Und das ist genau das, was er, glaube ich, jetzt auch dringend gebraucht hat. Was ich aber trotzdem einhaken würde, weil ich jetzt so in den sozialen Medien und auch in der Berichterstattung da ein bisschen von gelesen hat. Ich muss dazu sagen, und da würde mich auch deine Meinung interessieren, Kevin, für Red Bull sehe ich ihn allerdings trotzdem echt gar nicht. Also ich glaube, wenn du in der vierten Saison erst beim Junior-Team in Fahrt kommst, ist das, glaube ich, trotzdem nicht gut genug für Red Bull. Oder glaubst du, dass ich da jetzt vielleicht auch ein bisschen zu negativ eingestellt bin wegen der Vergangenheit?
Ich glaube, du bist dahingehend so negativ eingestellt, dass sich hier ja Franz Tost eigentlich durchgesetzt hat, der ja gesagt hat, ein Rookie braucht 3 Jahre, um sein Maximum zu erreichen. Und jetzt ist er im vierten Jahr. Und jetzt sind wir da, glaube ich. Und ist auch das vierte Jahr, ne? Ja, ist das vierte Jahr.
Ich habe gerade nochmal geguckt, 2021 war sein erstes.
Ja, und das Problem für ihn ist jetzt eigentlich nur, dass Honda und Red Bulls Wege sich trennen. Ich glaube sogar, dass wenn Honda jetzt noch perspektivisch längerfristig der Partner von Red Bull wäre, wäre er auf jeden Fall ein Kandidat für das Team mittlerweile. Weil er hat viele Faktoren auf seiner Seite. Erstens ganz besonders Dr. Helmut Marko. Ja, der mag den total gerne. Der findet seine Art super. Auch diese freie Schnauze so ein bisschen und dieses Ungehobelte, das findet er ja total interessant. Und dann kommt noch die fahrerische Qualität jetzt immer mehr dazu. Und auch die Qualität, glaube ich, ein Team zu führen und ein Team auch eine Richtung zu geben, auch Feedback zu geben. Da hat er sich auch extrem weiterentwickelt. Das hat ja Peter Bayer auch schon des Öfteren erzählt. Und deswegen glaube ich schon, dass wenn gewisse Parameter zusammenkommen würden, er eine Chance bei Red Bull hätte. Allerdings, wie gesagt, Honda ist 2026 nicht mehr Motorenpartner bei Red Bull. Es gibt jetzt auch keine große Sorge für Sergio Perez, wenn der so weiterfährt wie jetzt am Wochenende, dann wird der da nicht irgendwie entlassen werden oder wird den Vertrag nicht verlängert bekommen. Und deswegen ist er jetzt aktuell, glaube ich, kein Kandidat für Red Bull. Sollte es aber jetzt soweit kommen, dass irgendwie Sergio Perez komplett einbricht und man einen Ersatzmann für ihn bräuchte für 2025, und dann glaube ich, dass Yuki Tsunoda auf der Liste steht. Doch, und dann glaube ich auch, dass man es machen würde. Also Honda hin oder her, ich meine im Zweifel, wenn er sich dann da durchsetzt, dann ist das halt so. Dann hat Aston Martin keine Möglichkeit, ihn zu bekommen für 2026, dann sitzt er neben Max Verstappen. Und ich glaube, das könnte auch als Team ganz gut funktionieren. Ich glaube, die beiden verstehen sich sehr gut. Und ja, doch. Also ich würde da schon sagen, wenn man da einen Wechsel forcieren würde, ist Yuki Tsunoda mittlerweile auf der Liste und sogar, also auf jeden Fall höher als Daniel Ricciardo, da bin ich mir sicher. Und Liam Lawson, glaube ich, wird erstmal bei den Racing Bulls fahren. Also okay, hier, okay. Ja, ich würde es ihm zutrauen. Ich würde es ihm zutrauen und ich würde es auch Red Bull zutrauen, dass sie es machen. Für ein Jährchen mal zum Testen. Aber es wird nicht passieren, weil Sergio Perez nicht gehen wird.
Ja.
Ich glaube, Perez wird verlängert. Aber Tsunoda macht ja soweit jetzt alles richtig, dass er einfach seine Leistung zeigt, sich in der Öffentlichkeit auch so ein bisschen anders präsentiert. Immer noch witzig und immer noch ein bisschen quirky, würde man im Englischen sagen. Ein bisschen schrill, aber mittlerweile auch viel, viel reifer und viel, viel so dieses Selbsthumorige bei ihm finde ich halt so schön. Weißt du, so der weiß, dass er klein ist und der weiß, dass man sich drüber lustig macht, dann macht sich halt selber auch drüber lustig. So. Und zeigt jetzt halt die Leistung im Auto und ja, ich meine, kann man den Bogen zu der Ausgabe von vor 2 Wochen spannen, die ja sehr viele heftige Reaktionen hervorgerufen hat bei euch. Hat Daniel Ricciardo einfach im Griff. So, und das ist ein Riesenfund.
Absolut. Ich muss zugeben, ich hätte vor der Saison da nicht mit gerechnet. Ich habe eigentlich echt Ricciardo als wiederaufgehenden Stern gesehen.
Ricciardo ist washed.
Der Stern ist aber langsam zum roten Riesen kollabiert. Also er hat Ricciardo momentan absolut im Griff. Das alleine hätte ich vorher ehrlich schon nicht gesehen und dafür gebührt ihm dann auch wirklich Respekt, auch wenn Ricciardo vielleicht momentan die Messlatte gar nicht so hochlegt. Aber er fährt die Punkte ein, er wirkt auch wirklich sicher. Ich finde, wie kann ich das beschreiben? Also ich hatte trotz dieser Überholmanöver, die ja wirklich auch riskant waren, nicht eine Sekunde das Gefühl, dass Tsunoda da irgendwas falsch machen könnte. Er wirkte einfach so sicher in dem, was er tat. Und ich hatte es ja letzte Woche gesagt, für mich war das wirklich auch ein interessantes Rennen für seine Entwicklung in dem Sinne, weil ich gesagt habe, das könnte einerseits für ihn der große Wurf werden, wenn er in Japan punktet, wenn er ein super Rennen fährt in seinem Heim Grand Prix. Andererseits war es aber auch wieder so ein Rennen, was prädestiniert dafür gewesen wäre, dass Tsunoda da wieder, oder was heißt wieder, aber dass Tsunoda da auch echt einen schlechten Tag haben könnte. Und er hat genau das gemacht, was er musste, genau das, was vielleicht auch seine Geschichte damit mit jetzt geschrieben hat, in seinem Heimatland ein super Rennen gefahren, hat da noch Überholmanöver gezeigt, die ich wirklich, also ich kann mich da echt nicht dran erinnern, dass so einer da so geschmeidig an der Stelle zweimal an jemanden vorbeigegangen ist, wie er das gemacht hat. Und dafür gebührt ihm einfach nur wirklich Respekt. Und mit dem, was du gerade sagtest, mit der Aussage von Franz Tost, die er dann wahrscheinlich, also Franz Tost wird das wahrscheinlich auf jeden Fall wesentlich besser einschätzen können als ich.
Als wir alle.
Macht das dann,
als wir alle.
Als wir alle macht das auf jeden Fall Sinn. Und dann bin ich wirklich gespannt, wie Tsunoda sich weiterentwickelt. Und dann ist halt die Frage, da wirst du besser informiert sein als ich, oder zumindest auch mehr wissen als ich, inwieweit dann, wenn der Split kommt zwischen Honda und Red Bull, ob Yuki Tsunoda dann mehr Red Bull ist oder mehr Honda. Das ist halt noch eine Frage, die ich mir auch stelle.
Ja, das kann, glaube ich, keiner wirklich sagen, weil es da keine Indikatoren gibt. Also das ist jetzt tatsächlich noch kein wirkliches Thema. Also es gibt das verbuchte Interesse, glaube ich, von Honda mit ihm weiterzumachen. Und er sagt ja auch selber immer, er ist sehr Honda verbunden. Aber ich glaube, wenn du die Chance haben könntest, bei Red Bull zu bleiben und quasi die Vorzüge der Honda Racing Academy genutzt zu haben, aber dann weiterziehen zu können, ich glaube, dann machst du das auch. Also andererseits, glaube ich, ist er schon loyal und ist er schon jemand, der, ich meine, qua als Japaner eh sehr dankbar und sehr, sehr, ja, einfach treu dann auch, was das angeht, dass er dann bei Honda bleiben würde, aber nee, also was Fixes weiß ich da auch nicht in der Richtung. Also ich glaube, okay, bei Red Bull würde man gerne mit ihm weitermachen und bei Honda auch. Und dann kann er sich wahrscheinlich entscheiden oder wäre natürlich wünschenswert, wenn er sich entscheiden könnte. Und bin mal gespannt, wie es dann bei den Racing Bulls weitergeht, wie er sich dann auch gegen Liam Lawson schlägt, der ihn ja letztes Jahr so ein bisschen, glaube ich, überrascht hat auch, dass das so gut funktioniert hat. Ich glaube, das könnte für Tsunoda nochmal so ein Hallo-Wach-Effekt gewesen sein, den er dann für sich genutzt hat, auch in der Wintervorbereitung jetzt und auch umsetzt. Wenn er dann nächstes Jahr Liam Lawson neben sich sitzen hätte, was ich hoffe, dann wäre das nochmal so ein besonderer Gradmesser eigentlich. Und was halt auch wichtig ist, ich glaube, man muss die Racing Bulls jetzt auch ein bisschen anders verstehen. Es ist jetzt nicht mehr das reine Red Bull Junior Team, es ist nicht mehr das reine Red Bull Entwicklungsteam, sondern es ist, kann natürlich auch eine Endstation für einen sein, ohne dass es schlecht sein muss. Weil man arbeitet so eng mit Red Bull zusammen, es wird noch enger, dann kann das schon sein, dass das halt ein Red Bull B-Team wird. Aber auch da musst du erstmal die Nummer 1 sein. Und das muss ja gar nichts Schlimmes sein, wenn du sonst als Alternative hast, dich neben Max Verstappen in den Red Bull zu setzen, wo du eh nur verlieren kannst, dann ist es vielleicht gar nicht mal so schlimm, bei den Racing Bulls die Nummer 1 zu sein. Und da würde ich Yuki Tsunoda schon in die Richtung schieben wollen. Und wenn er dann perspektivisch 2026 den Weg wegsucht zu Aston Martin, auch da kann er den Weg gehen wie Carlos Sainz zum Beispiel auch. War ja wesentlich länger dann auch im Red Bull-Kader als Carlos Sainz, aber der ja dann auch seine Karriere gemacht hat und seine Karriere auch weitermacht und jetzt am Wochenende ja auch wieder gut unterwegs war und Charles Leclerc geschlagen hat. Also ich würde Tsunoda nicht abschreiben für größere Aufgaben und der wird schon auch unterschätzt. Der wird auch schon unterschätzt. Ich glaube, das liegt auch an seiner Größe. Ich habe jetzt gerade in der Telegram-Gruppe Starting Grid Fans einen Post von Manu gelesen, der von Tom Bellingham, von Matty und Tommy B1 oder wie die heißen, geschrieben hat, dass die letzten 10 Rennen, P8 in Austin, P6 in Sprint Brasilien, P9 in Brasilien, P9 in Abu Dhabi, P7 in Australien, P10 in Suzuka für Yuki Tsunoda. Super Ergebnisse, oder?
Ja, absolut. Ich muss dazu sagen, ich muss mich da wirklich auch outen, dass ich letztes Jahr diese Konstellation, wo Yuki neben Liam Lawson gefahren ist und Liam Lawson ihn da echt gefährlich wurde, das war eigentlich der Punkt, wo ich Yuki Tsunoda schon ein bisschen abgeschrieben habe, ehrlicherweise, weil ich da wirklich dachte, dass Liam Lawson da für nächstes Jahr ein Thema ist und den Ricciardo auch stärker gesehen hat. Umso mehr und auch mit den Ergebnissen, die du gerade sagst, muss ich dann aber im Nachgang doch einsehen, wie Tsunoda sich da aber auch wieder rausgefahren hat. Für mich auch ein bisschen unauffällig, weil ich auch zugeben muss, dass ich ihn da im Ende letzten Jahres nicht mehr so wirklich auf dem Schirm hatte, weil ich für mich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, dass seine Vertragsverlängerung eher mit Honda zu tun hatte, als wirklich mit seiner Leistung. Aber mit dem, was du gerade sagst, also mit den Ergebnissen, die schon Ende letzten Jahr da war und gerade dem, was er jetzt zeigt, muss ich da auch meine Meinung wahrscheinlich revidieren und sagen, ja, das ist vielleicht der verdiente Mann, der da jetzt sitzt. Auf jeden Fall wesentlich verdienter als Daniel Ricciardo. Und ich sehe es da auch wie du. Ich würde im nächsten Jahr gerne wirklich Yuki Tsunoda gegen Liam Lawson sehen. Und ich glaube, dass das dann auch wirklich ein spannendes Duell wäre und Yuki Tsunoda da auch wirklich dann endgültig auch vielleicht die letzten Zweifel ausräumen kann. Was ich persönlich allerdings, ich persönlich nie in Betracht gezogen habe, weil ich das eher sogar als Vorteil sehe beim Motorsport, wäre tatsächlich seine Größe. Aber ich höre es auch immer wieder oder man selbst bei Sky wird das ja immer wieder thematisiert im Kommentar. Und das glaube ich schon, dass Tsunoda damit aber auch jetzt, was du vorhin sagtest, auch gut spielt. Ich finde es aber schade, dass er immer darauf reduziert wird, weil ich glaube, die Körpergröße alleine sagt da gar nichts aus. Und deshalb bin ich persönlich echt gespannt, wie er sich jetzt über dieses Jahr entwickelt.
Ich bin da auch gespannt drauf und werde das natürlich mit dir hier auch weiter im Podcast beobachten, genauso wie wir immer wieder unsere kleinen Wettbewerbe hier beobachten. Ich habe jetzt unsere noch gar nicht ausgerechnet. Ich habe 3,5:2 gewonnen an diesem Wochenende.
Ja, Logan Sargent. Es war alles so gut für mich, so, bis Logan Sargent gecrashed ist.
Wenn man das jetzt mal aufrechnet, dann habe ich 3,5 mehr, bin ich jetzt bei 15 Punkten. Was habe ich gesagt? Bei dir 2, ne? Dann bist du bei 12. 15:12. Eieieiei, Dennis. Wohin mit dir? Wie lange soll das noch gut gehen?
Ja, ich kündige fürs nächste Rennen ein großes Update an.
Ah, okay. Wir gratulieren aber auch unseren TippspielgewinnerInnen des Tages aus Gruppe 1. Julunix F1 und Avangry 56. Punkte, Redneck Fighter aus Gruppe 2 57 Punkte und Timi 285 55 Punkte aus Gruppe 3. Die Top 3 aktuell aus den drei Gruppen: Franz 4 mit 196 Punkten aus Gruppe 1, Renser Jung mit 191 Punkten aus Gruppe 2 und geteilter Dritter J. Hage und Putti mit 187 Punkten aus Gruppe 1. Und unserem F1 Fantasy Spiel gratulieren wir Holger mit seinem Team Holger. 372 Punkte hat er gemacht in Japan. Auf den Top-3-Plätzen finden wir Rust Easy RT mit 934 Punkten, Nice Try Racing mit 931 Punkten und Too Fast For You mit 904 Punkten. Und der Storb, der wollte gerne, dass ich das mal erkläre, was ist F1 Fantasy eigentlich? Es ist relativ selbsterklärend, es ist wie Communio für die Formel 1. Einfach, wenn ihr euch anmelden wollt, könnt ihr euch ein Fantasy-Team zusammenstellen. Es sind 5 Fahrer und 2 Konstrukteure. Ihr habt ein gewisses Budget an Geld, das ihr ausgeben dürft und könnt das auch jedes Wochenende ändern. Ihr könnt noch so Sonderkarten verteilen, DRS und sowas. Dann gibt es noch ein paar extra Punkte für den Fahrer, auf den ihr das verteilt. Ja, und dann seid ihr da mit dabei. Ist relativ selbsterklärend, wenn man sich das mal anguckt. Den Join-Code, den findet ihr in der Beschreibung des Podcasts und dann hoffen wir, dass ihr da vielleicht auch mit dabei seid. Und wenn ihr schon dabei seid, dann auf jeden Fall weiter mitmachen, auch in 2 Wochen dann in China. Das wird ein Sprintwochenende sein. Und die nächste Ausgabe wird gegebenenfalls nicht am Montag kommen nächste Woche. Das hat gewisse Gründe einer nahenden deutschen Meisterschaft meines Lieblingsvereins. da sehe ich das nicht, dass ich am Montag hier sein werde, um Podcast zu machen, geschweige denn Sonntag. wenn Bayer Leverkusen Meister wird, wovon ich ausgehe, dann werden wir die nächste Ausgabe wahrscheinlich nächste Woche Mittwoch veröffentlichen. Ich hoffe, da habt ihr Verständnis für. Und ich danke dir, Dennis, dass du dafür Verständnis hast. Das ist ja noch viel wichtiger.
Ich kann das voll fühlen.
Gut, vielen Dank für diese schöne Ausgabe heute, Dennis. Hat mir Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank zurück. Und Kevin, es war mir eine Freude, ein letztes Mal mit dir hoffentlich als nicht-deutscher Meister gesprochen zu haben.
Ja! Ach, schön, Freunde. Ich weiß gar nicht, wie die Woche überstehen soll. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank für alle Bewertungen, die ihr uns bei Spotify, bei iTunes reingebt. Macht das gerne weiterhin. Schreibt gerne auch kritische Meinungen zum Podcast. Wollen wir alles lesen? Wollen wir alles dann auch mit uns verinnerlichen und das noch ein bisschen besser machen? Ja, und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.